Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, herzlich willkommen, ihr alle vielen, viel mehr als wir dachten, zu Folge Nummer 100 des Einspruch-Podcasts heute am 12. Dezember 2019. Und wie steht's mit mir, Konstantin van Linden, und mit
Corinna Budras? Ja, hallo. Wir freuen uns, euch jetzt auch mal live zu sehen. Denn dann können wir ja auch das größte Geheimnis lüften, das wir bis jetzt immer in einem Kabuff versteckt haben, nämlich, dass wir auch optisch gegensätzliche Pole verkörpern. Ich groß und schlank, Konstantin eher klein und gedrungen, wie man sieht.
Tja, was soll ich dazu sagen?
Aber wir wollen uns nicht auf die Äußerlichkeiten beschränken, sondern ich darf Ihnen präsentieren, Konstantin Baron von Linden. Er ist circa 30 Jahre alt. Natürlich studiert er Jurist und seit 2 Jahren bei der FAZ und dort ein freischwebendes, unabhängig denkendes Teilchen. Und vor allen Dingen verackernd in der FAZ Politikredaktion und zuständig für unser fabelhaftes FAZ Einspruch Online Magazin. Das ist Konstantin.
Ja, und zu meiner Linken Corinna Budras, die einzige, die wagemutig oder verrückt genug war, vor gut 2 Jahren, als ich eine Mail intern rumschickte, wer denn Lust hätte, mit mir einen Podcast zu machen, direkt Ja zu sagen, und dass der jetzt auch tatsächlich inzwischen über 100 Folgen durchgezogen hat. Ich weiß, das kann nicht ganz einfach sein, aber freut mich total, dass wir das jetzt schon so lange machen und offenbar ja doch auch ein paar Leute das gerne hören. Und ja, fangen wir an, oder?
Ja, wir dachten, zur 100. Folge können wir nochmal vielleicht eine Sache klarstellen, die uns schon seit der ersten Folge begleitet. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere überhaupt schon so wahrgenommen hat, aber es gab schon am Anfang eine fundamentale Auseinandersetzung zwischen uns. Also Konstantin ist ja mehr von der frisch-frivolen Art und deswegen auch das permanenten Duzens freudig, und ich sozusagen habe, wir hatten eigentlich am Anfang uns überlegt, dass wir unsere Zuhörer siezen, wie das bei der FAZ auch so üblich ist, und hat dann Konstantin gleich in der ersten Folge gebrochen, und wir dachten uns, das behalten wir einfach so bei. Also deswegen sieze ich penetrant die Hörer und du, lieber Konstantin, duzt sie.
Und zu jeder Folge kriegen wir 3 Zuschriften, dass wir das doch bitte mal einheitlich machen sollten. Aber nein.
Ob wir es noch nicht festgestellt hätten. Genau. Nein, es ist so gewollt. Das ist sozusagen der Punkt.
Okay, und wenn wir schon bei Hausmitteilungen sind, dann werde ich diese letzte gerade auch noch los. Stichwort Gewinnspiel. Habe ich vergangene Folge schon darauf hingewiesen. faz.net/einspruch-100. Wo ihr beispielsweise ein paar Paare von so Active Noise Cancelling Kopfhörern gewinnen könnt oder auch ein Wochenende in Frankfurt und dergleichen mehr.
Und einen Besuch in der Redaktion.
Besuch in der Redaktion, auch das. Und ich sagte da, dass die Leute, die schon früher ein Abo abgeschlossen haben, da ebenfalls mit dabei sind. Das stimmt auch, aber es stimmte nicht ganz so, wie ich es gesagt habe. Man nimmt nicht automatisch an der Verlosung teil, sondern man muss da quasi nochmal seine Daten eintragen, obwohl man schon ein Abo hat, aber es verändert sich dadurch nichts. Aber es ist halt quasi so ein Active Opt-in, wenn ihr da mitmachen wollt.
Ja. Ja. Weil automatisch wäre wahrscheinlich datenschutzrechtlich auch schon wieder ein Problem. Ja. Naja, also wir kommen zu den Themen. Wir beginnen mit einem Nachtrag in der Impeachment-Woche, klären nochmal ein bisschen auf, wie da der Stand der Dinge ist. Und dann beginnen wir den Podcast mit einem spektakulären Fall, der sich ja Ende Juli im Frankfurter Hauptbahnhof ereignete. Damals stand eine Frau mit ihrem 8-jährigen Jungen direkt an den Bahngleisen. Es kam ein Mann, überraschte sie und schubste sie vor den voranfahrenden Zug. Und jetzt sieht es so aus, als würde die Staatsanwaltschaft bald ihre Ermittlungen beenden. Und was da rauskommt, ist ziemlich überraschend. Es wird nämlich höchstwahrscheinlich keine Anklage geben, sondern ein Sicherungsverfahren zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Diskutiert wird auch nicht Mord, sondern Totschlag. Und weil das alles einerseits wahnsinnig brisant ist, auch schon zu viel Empörung sorgt und natürlich juristisch total interessant ist, wollen wir das mal nachher ein bisschen vertiefen. Dann will Konstantin uns danach von einem neuen Vorstoß berichten, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. und sagt uns auch gleich übrigens, was er davon hält. Dann gab es in jüngster Zeit gleich zwei happige Bußgelder in Millionenhöhe wegen der Datenschutzgrundverordnung. Auch darüber wollen wir sprechen und dann.
Ah, wo wir schon bei Kinder waren, du hast Bushidos Kinder vergessen.
Nee, achso, Entschuldigung, die kommen jetzt erst. Ich hatte einfach nur die Reihenfolge. Bushidos Kinder werden uns natürlich auch beschäftigen und da können wir auch nochmal zeigen, wie relevant Jura doch für alle möglichen Bevölkerungsschichten ist. Also alle. Also auch für Rapper, die sich sonst auf der Straße duellieren, aber oder in Songs, aber auch vor Gericht, ja. Und dann hat die Justizministerkonferenz einen Entschluss gefasst, der für Jurastudenten sehr interessant ist, den werden wir Ihnen natürlich nachher auch vorstellen. Und dann sitzt hier übrigens Marc Ohrendorf, jetzt können wir ihn endlich mal vorstellen. Er sitzt hier bei uns, weil er nachher mit uns sprechen möchte. Er ist Jurist auch, natürlich Podcast-Gastgeber, irgendwas mit Recht, ist sein Podcast und da unterhalten wir uns darüber, was man mit dem Jurastudium eigentlich alles anfangen kann und wie man diese Zeit, diese harte Zeit am besten übersteht. Ja. So, und dann mache ich übrigens auch gleich weiter. Ich rede jetzt auf einmal so viel. Das ist sehr ungewohnt, auch mit, ich habe leider einen kleinen Husten, das nur als Vorwarnung. Beginnen wir also mit dem Nachtrag. Also das Impeachment-Verfahren hat jetzt einen weiteren Höhepunkt erreicht. Ja, wir sehen, die Demokraten haben sich entschieden, wie sie Donald Trump, den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, jetzt an den Karren fahren wollen. Sie sehen ihn als eine veritable Gefahr für die Verfassung und haben nun festgelegt, dass sie zwei Anklagepunkte erheben wollen, nämlich Amtsmissbrauch zulasten der Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das dreht sich natürlich um den ganzen Komplex, den wir jetzt schon rauf und runter diskutiert hatten in einer früheren Folge, nämlich die Verhandlungen mit der Ukraine über ein Verfahren, ein Ermittlungsverfahren, das tunlichst gegen Joe Bidens Sohn durchgeführt werden soll, der jedenfalls also in einer ukrainischen Firma da engagiert war. Und das Ganze sollte natürlich dazu dienen, den wichtigsten Gegner von Donald Trump im Verfahren das Leben, amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das war im Grunde genommen ja dieser ganze Komplex, ist ja auch hinreichend bekannt. Und dann hatten wir natürlich die Behinderung des Kongresses. Das ist eben der zweite Anklagepunkt, der jetzt hier eine Rolle spielt. Und da wird ihm eine vorgeworfen, dass er seinen Mitarbeitern klare Anweisungen gab, Vorladungen zur Anhörung nicht nachzukommen und sich zu weigern, Dokumente rauszurücken. Ne? Und übrigens interessanterweise, weil es jetzt hier offensichtlich keine Rolle gespielt hat, aber in dem ganzen Verfahren, in dem Vorverfahren eine Rolle spielte, war ja, dass auch Zeugen eingeschüchtert wurden, während sie aussagten vor dem Kongress, hat er wunderbare Tweets abgesetzt. All das war auch diskutiert, ob das vielleicht jetzt hier eine Rolle spielen sollte, war aber nicht so.
Ja, ebenso wie es ja überhaupt noch alle möglichen Altlasten gegeben hat, die im Mueller-Report ja nicht so ganz zur Zufriedenheit der Demokraten aufgearbeitet worden waren. Aber auch da hat man jetzt darauf verzichtet, die nochmal als eigenen Article of Impeachment hier einzubringen, einfach um das Ganze auf einer handhabbaren Größe zu halten und es dann vielleicht auch noch vor der nächsten Wahl irgendwie durchzubringen. Ich fürchte allerdings ehrlich gesagt, dass meine Einschätzung vom letzten Mal, also dass ich die nach wie vor so formulieren würde oder auch noch bekräftigen würde, dass das Ganze für die Demokraten, glaube ich, ein ziemlicher Schuss in den Ofen wird. Also der zweite Punkt, der mag vielleicht politisch nachvollziehbar sein oder nicht, aber ich glaube, in der Breite der Gesellschaft wird man sagen, mein Gott, was macht der Trump denn hier? Der sagt halt seinen Leuten, dass sie nicht hingehen und möglicherweise belastend gegen ihn aussagen sollen. Das stößt, glaube ich, einfach auf ein Verständnis. Das ist auf jeden Fall ein Narrativ, was ein Fox News Host so drehen kann, dass das kein republikanischer Senator die Notwendigkeit empfinden wird, da irgendwie, wenn es dann zum Schwure kommt, gegen Trump zu stimmen. Ja, also ich sehe nicht, dass irgendwie dieses Verfahren den nötigen Druck aufbauen würde oder Trump sozusagen so stark inkriminieren würde, dass die Republikaner dann die Notwendigkeit empfinden würden, jetzt ihm die Treue zu brechen, die Nibelungentreue, die sie ja wirklich ziemlich solide bisher aufrechterhalten haben. Und ich fürchte, ehrlich gesagt, dabei wird es bleiben.
Ja, das vierte Mal, dass jetzt ein Impeachment-Verfahren hier angestrengt wird. Kein einziges Mal war es erfolgreich. Hier ist zum ersten Mal allerdings die Konstellation so, dass Trump ja im Wahlkampf erwischt wird damit. Aber wie gesagt, es könnte gut sein, dass das nach hinten losgeht. Jetzt geht's erstmal heute übrigens weiter mit Verhandlungen vor dem Justizkomitee, dem Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses, und dann wird das ganze Repräsentantenhaus darüber noch abstimmen und dann wandert das in den Senat und da ahnen wir ja schon, wie der Hase läuft. So, das also nur als kurzer Nachtrag zu einer größeren Sache. Jetzt kommen wir zu dem Fall, der sich im Juli jetzt hier in Frankfurt ereignete. Nicht hier in Frankfurt, denn wir sind in München, genau. Der aber wirklich sehr kurz und sehr tragisch war. Also eine Frau, wie gesagt, steht mit ihrem Sohn am Gleis und es kommt von hinten ein Mann, 40 Jahre alt, aus Eritrea, wie man jetzt weiß, mit psychischen Störungen, schubst sie in das Gleisbett. Die Frau kann sich noch retten, aber der Junge wird vom Zug erfasst und stirbt. Und das Ganze war, wer sich daran noch erinnert, natürlich eine unglaubliche Aufregung, war ja auch ein sehr bestürzender Fall. Es gab Mahnwachen über Wochen hinweg am Frankfurter Bahnhof, gab es eine Gedenkstätte, eine wirklich Blumen und mit Teddybären bestückte Stelle, wo der Sohn eben diesen Unfall erleidete und der erlitt. Und jetzt ist es eben so, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen angestrengt hat. Gleich am Anfang hieß es, sie ermittelt jetzt wegen Mordes und wegen zweifachen versuchten Mord, denn nicht nur die Frau war betroffen, sondern auch noch eine andere ältere Dame, die hat er auch versucht zu stoßen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Und nun kam vergangene Woche die überraschende Nachricht, die Staatsanwaltschaft Frankfurt wird voraussichtlich keine Anklage erheben, sondern ins Sicherungsverfahren gehen und den Antrag stellen auf Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung, in die Psychiatrie. Und das Ganze wird jetzt demnächst, also das ist übrigens noch nicht entschieden, das ist aber eine Überlegung, die die Staatsanwaltschaft bestätigt hat und die jetzt auch demnächst entschieden wird. Und das ist ein interessantes Verfahren, das ist eben keine normale strafrechtliche Hauptverhandlung, sondern das ist ein Verfahren nach 1413 StPO, eben das Sicherungsverfahren, läuft auch von der Schwurkammer, ist ein bisschen anders gelagert, aber hat eben die Besonderheit, dass am Ende womöglich eben keine Haftstrafe steht, sondern die Unterbringung in einer Psychiatrie.
Aber gleichwohl wird natürlich im Zuge dieses Verfahrens geprüft, ob derjenige dann irgendwelche Straftaten abzüglich der Schuldfähigkeit begangen hat und wenn ja, welche. Und da führte das zu, sagen wir mal, etwas Erstaunen in manchen Kreisen, dass hier nicht wegen Mordes angeklagt würde. Das sei doch wohl geradezu ein klassischer Fall des heimtückischen Mordes, wenn man jemand, der da steht und sich keines Angriffs versieht, vor einen einfahrenden Zug schubst, müsste das denn nicht Heimtücke sein? Und ist es aber mutmaßlich nicht. Warum nicht?
Ja, also wie gesagt, auch das wird eben alles in diesem Verfahren geklärt werden. Übrigens ist es ja, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dieser Mann während der Tat eine Psychose erlitten hat, wie immer man das ausdrückt, und deswegen nicht schuldfähig gehandelt hat. Ja, und deswegen, wie gesagt, eben auch keine Haftstrafe am Ende stehen kann. Mord, wie ja hier viele sicherlich wissen, seit dem zweiten, dritten Semester, wann lernt man sowas? Ist ja insofern anders als Totschlag, als dass beide übrigens vorsätzlich begangene Taten sind. Beide natürlich auch hart geahndet werden, aber bei Mord noch ein sogenanntes Mordmerkmal hinzukommen muss. Und da gibt es ja viele, die wir kennen, Habgier, was gibt's noch?
Grausamkeit, genau. Heimtücke in diesem Fall.
Genau, aber hier in diesem Fall gibt es eben die Heimtücke, und das ist das, was eben viele irritiert hat. Na, wenn jemand von hinten kommt und nicht gesehen wird, ist es da nicht quasi der Inbegriff von Heimtücke? Haben sich selbst Juristen auf Twitter so geäußert und das klingt ja auch wirklich sehr plausibel. Aber vielleicht, um nochmal die Definition deutlich zu machen, heimtückisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Tatopfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Ja? Also hier ganz klar, das Opfer ist wehrlos, ist in einer hilflosen Lage, weil er eben überrascht wird. Der Junge hatte nicht den blassesten Schimmer, dass davon jemand von hinten kommt, um ihn da reinzuschubsen. Und das Opfer muss gerade aufgrund seiner Arglosigkeit wehrlos sein. Und jetzt ist eben das Problem, dass sich das auch widerspiegeln muss auf der subjektiven Ebene. Also das, was der Täter wollte. Das muss sich auch tatsächlich bei ihm widerspiegeln. Und es muss eben ein sogenanntes Ausnutzungsbewusstsein sich überhaupt gebildet haben.
Ja, also hilft mir das jetzt gerade weiter? Ist das jetzt für mich von Vorteil, dass der sich keines Angriffs versieht? Oder nehme ich jedenfalls diese Tatsache bewusst und billigend in Kauf, dass er sich keines Angriffs versieht? Oder bin ich einfach psychisch schon so weit weggetreten, dass ich über diese Elemente wie der ist jetzt nicht abwehrbereit und dergleichen schon gar nicht mehr nachdenke, sondern einfach nur noch denke, da ist ein Objekt, ich drücke es mal so ungefähr, ja, ohne zu reflektieren, ob in welchem Ausmaß derjenige jetzt damit rechnet oder eben in diesem Fall nicht damit rechnet, dass so ein Angriff bevorsteht. Und wenn es daran mangelt, dann mangelt es eben an dem Ausnutzungsbewusstsein hinsichtlich der Arg- und Wehrlosigkeit. Und somit hat man dann eben möglicherweise keine Heimtücke, obwohl das Ganze von außen betrachtet erstmal durchaus wie eine Heimtücke-Konstellation aussieht.
So, und all das wird jetzt in einem Hauptverfahren dann geklärt werden. Es ist übrigens so, dass es wohl ein Gutachten gibt, das eben diesen psychischen Zustand des Täters ja so entschieden hat, also gesagt hatte, der hatte wohl eine Psychose, war eben psychisch so eingeschränkt, dass er eben nicht schuldfähig ist. Jetzt hat schon der Anwalt des Opfers gesagt, also der Familie, dem werden das sorgfältig studieren und kommen dann womöglich zum Schluss, dass sie ein zweites Gutachten einholen möchten. Also auch das kann dann im Rahmen eines solchen Verfahrens durchgeführt werden und dann muss man sehen, ist der Mann tatsächlich schuldunfähig gewesen zum Zeitpunkt der Tat. Darauf kommt es ja an. Wenn es dann tatsächlich durchgeht und am Ende ein Urteil steht, dass er tatsächlich eingewiesen wird in eine Psychiatrie, um die Öffentlichkeit zu schützen, um die innere Sicherheit, also um ja die öffentliche Sicherheit zu schützen, so ist, glaube ich, dann die Argumentation, dauert das auch nur so lange, wie das nötig ist. Ne? Denn es wird dann jährlich überprüft, ist der immer noch gefährlich für die Öffentlichkeit? Und wenn das nicht so ist, kommt er natürlich auf freien Fuß, denn dann kann man ihn nicht mehr zurückhalten. Ja. So ist das.
Kommen wir dann noch kurz zu dem zweiten Kriminalfall. Eigentlich versuchen wir ja so diese Kriminalfälle, die irgendwie so eine starke emotionale Komponente haben und vielleicht irgendwie auf der Seite 1 der Bild dann regelmäßig diskutiert werden, hier aus dem Podcast überwiegend rauszulassen, weil sie meistens juristisch einfach nicht so besonders viel hergeben, nicht so interessant sind. Aber in diesem Fall fanden wir halt, war es mal ein bisschen anders und noch in einem zweiten Fall ist es eventuell auch ein bisschen anders. Der liegt noch deutlich kürzer zurück, nämlich wenige Tage erst trug sich in Augsburg zu, hat Herr Müller ja eben schon mal kurz erwähnt, dass dort ein Feuerwehrmann, wie man dann im Nachhinein erfahren hat, in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Jugendlichen geraten ist und einer von denen hat ihn dann niedergeschlagen und der Mann, Familienvater obendrein, ist kurz darauf gestorben und nun also befinden sich diverse Mitglieder dieser Gruppe, also derjenige, der geschlagen hat, aber auch irgendwie die anderen, die nur dabei standen, in Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Totschlag. Das kann man natürlich so machen, das ist insofern von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft ein ganz bemerkenswertes Vorgehen, als dass, wenn der Tatverdacht Totschlag lautet, es ausnahmsweise keines Haftgrundes, also keiner Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder ähnlichem Bedarf, weil quasi der Vorwurf als solcher schwer genug wiegt, dass man sagt, na, also wer damit rechnen muss, irgendwie potenziell 15 Jahre in den Knast zu gehen, den können wir auch einstweilen mal in Untersuchungshaft nehmen, der hat schon irgendeinen Grund, möglicherweise abzuhauen oder so, ja. Na gut, Aber auch da gilt natürlich genauso wie bei diesem Fall, wir können das Ergebnis des Verfahrens nicht vorwegnehmen, wir kennen die Akte nicht, aber ehrlich gesagt, nach dem, was man bisher weiß, spricht nicht so furchtbar viel dafür, dass das Totschlag war. Ja, also, denn was man weiß ist, er ist in ein Wortgefecht geraten mit dieser anderen Gruppe. Dann hat aus dieser Gruppe heraus ein 17-jähriger, wie es heißt, mutmaßlicher Täter, dem halt einmal zugeschlagen, dem eine Faust ins Gesicht verpasst und dann ist er zu Boden gegangen und gestorben. Das ist tragisch, aber auch da muss man sich natürlich schon ernsthaft die Frage stellen, hatte derjenige, der da zuschlägt, tatsächlich Tötungsvorsatz? Also ja, es kann, wenn es sehr schlecht läuft, natürlich schon passieren, dass man zuschlägt und jemand nach einem Schlag stirbt, aber ich sag mal, der Normalfall ist es nicht. Und vielleicht wäre es jetzt noch etwas anders, wenn man da irgendwie eine 80-jährige Frau schlägt oder so, da müsste man dann vielleicht schon eher damit rechnen, dass es tatsächlich nach einem Schlag vorbei ist, aber hier tatsächlich nachzuweisen und ich meine, woran will man das im Übrigen auch festmachen, außer halt an den äußeren Tatumständen, ne? Nachzuweisen, dass der wirklich in dem Moment, wo er zugehauen hat, einmal billigend in Kauf genommen hat, dass der andere Typ stirbt, das halte ich für einigermaßen ambitioniert in einem späteren Strafverfahren. Aber gut, das wollten wir nur mal so hier vielleicht zur Einordnung kurz erzählen und auch ganz, weil ich es auch ganz interessant fand, dass dann in dem Fall eben die Notwendigkeit eines Haftgrundes wegfällt, wenn der Verdacht auf Totschlag lautet.
Ja, dann wären wir jetzt mit diesem Teil am Ende, kommen jetzt zu unserer lockeren Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Hier offensichtlich einen Gesetzesentwurf präsentieren, der sich darum kümmert, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Was steckt dahinter, Konstantin?
Nichts.
Nee, gut, kommen wir jetzt zu Bushido? Nein.
Ja, eigentlich ist das Thema damit abschließend besprochen, aber ich sage doch noch zwei Sätze dazu, einfach weil ich es irgendwie so... Es gibt so eine Reihe von Familienpolitikern und Politikerinnen, die das seit Jahren, das ist ja so ein politischer Dauerbrenner, der immer wieder aufpoppt und dann jetzt offenbar mal umgesetzt werden muss, vor sich hertragen als ihr ganz besonderes Herzensanliegen. Ich muss immer so ein bisschen an diese Frau aus den Simpsons denken, die so etwas hysterisch händeringend fragt, denkt denn niemand an die Kinder, ja?
Wir versuchen ja übrigens hier dann die Dinge auch sehr neutral und nüchtern vorzustellen.
Ja. Das ist in diesem Fall einfach halt sozusagen die angemessene Form der Würdigung. Man muss ja Quatsch auch einfach mal deutlich als solchen benennen. Also in diesem Fall nämlich hat man sich dann jetzt erstmal die Mühe gemacht, eine Expertenkommission einzusetzen, die monatelang über der Frage gebrütet hat, in welcher Form man denn Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben könnte, als Staatszielbestimmung oder als eigenständiges Grundrecht. Und wenn ja, wie ist das zu formulieren? Und über dem Ganzen schwebt natürlich auch immer so dieser viel zitierte Spruch, wer Verfassungsrecht sät, wird Verfassungsrechtsprechung ernten. Also ne, die Verfassung ist halt, da zählt sozusagen jedes Wort und jedes Komma und jedes kleinste Detail. Dem wird dann später, das wird dann später von den Gerichten und in letzter Instanz vom Bundesverfassungsgericht mit enorm viel Bedeutung aufgeladen. Also wenn man da irgendwas ändert, dann muss man sich schon sehr genau überlegen, was man damit eigentlich bezweckt und was dabei rauskommen soll. Und naja, also diese Kommission, die hat eben verschiedene Formulierungsvarianten erarbeitet und jeweils skizziert, was sie denkt, wie die sich so auswirken würden. Und im Justizministerium hat man jetzt diejenige gewählt, von der also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass sie nichts verändern wird. Also tatsächlich, also es ist auch das ausdrücklich erklärte Ziel, es soll sich auch nichts verändern. Denn zum einen, Kinder partizipieren natürlich sowieso an allen Grundrechten, die es so gibt, auch heute schon. Wieso sollten sie das auch nicht tun? Und zum anderen, klar gibt es bestimmte Konstellationen, wo Kinder in besonderer Weise schutzbedürftig sind, eben vielleicht noch mehr als andere Leute, das ist schon richtig. Aber das ist ja nun auch schon etwas länger der Fall und darauf hat das Bundesverfassungsgericht auch schon in vielen Entscheidungen reagiert und beispielsweise solche Dinge wie den Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung oder zum Beispiel auch die Stiefkindadoption von homosexuellen Paaren, die ja sozusagen, wenn du jetzt willst, so willst, vielleicht vordergründig ein Recht des adoptierenden Elternteils ist, aber auch die wird ja natürlich letztlich mit dem Recht des Kindes darauf eben zwei auch gesetzlich als solche anerkannte Eltern zu haben begründet. Also will sagen, alles, wo man irgendwie die Notwendigkeit erkannt hat, Kinder vielleicht nochmal auch in besonderer Weise zu privilegieren, ist eigentlich mehr oder weniger durch. Man könnte natürlich auch sagen, wir wollen noch mehr, sagt man aber gar nicht im Bundesjustizministerium, sondern man sagt, wir wollen es genauso lassen, wie es ist. Wir führen aber trotzdem jetzt einen Artikel 6 Absatz 1a ein, in dem auch relativ lang und breit also drinsteht, wie wichtig und toll Kinder sind, um Kinderrechte sichtbar zu machen. Das ist buchstäblich die Formulierung in dem Entwurf. Und das ist einfach, das kann man sagen, naja gut, es tut ja keinem weh, sei es drum, machen wir halt. Und klar, das ist jetzt sicherlich nicht das Ende der deutschen Verfassungskultur, aber es stört mich schon, wenn man anfängt, dann das Grundgesetz mit so einfach so Bekenntnissen zu überfrachten, die letztlich inhaltslos sind. Ne? Also das ist Symbolpolitik. Es ist zum einen, wird's, glaube ich, kann man es als hohlen empfinden, wenn man jetzt keine Ahnung, vielleicht alleinerziehende junge Mutter ist und struggelt und denkt, okay, was ihr für mich übrig habt, ist also die Einführung eines neuen Kindergrundrechts, was aber dezidiert nichts an meiner Situation ändern soll. Und als Verfassungsjurist kann ich es irgendwie auch verstehen, wenn man sich so ein bisschen an den Kopf fasst und sagt, Leute, kommt, also ihr habt das BGB schon genug verschandelt, aber jetzt auch noch den Grundrechtskatalog, so, das ist traurig.
Um jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext zu liefern. Ich glaube, das Ganze hat auch neuen Schwung gewonnen durch den Staufener Missbrauchsfall. Stimmt das?
Ja, das hat sicherlich dazu beigetragen. Das war ja diese Geschichte, dass dieser Junge, der zur Prostitution feilgeboten wurde von seiner Mutter und ihrem insoweit schon einschlägig in Erscheinung getretenen Lebensgefährten. Und der wurde, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war der dann zumindest zeitweise mal bei Pflegeeltern und dann bei der Anhörung in der Frage, wem, ob das Sorgerecht jetzt wieder auf die Mutter zurückübertragen werden soll, wurde er nicht gehört. Und das hat man natürlich im Nachhinein, gut, hinterher ist man natürlich auch immer schlauer, aber ist es natürlich extrem kritisiert worden und vielleicht hätte man das alles unterbinden oder zumindest früher beenden können. Und da muss man aber natürlich dazu sagen, erstens ist es auch heute schon vorgesehen im Regelfall, dass Kinder natürlich in Sorgerechtsstreitigkeiten gehört werden, bis auf eben bestimmte Ausnahmebestimmungen. Zweitens, wenn man jetzt diese doch sehr spezifische Situation ändern wollen würde, dann sollte man es halt ins FAMFG, nehme ich an, dass es da steht, reinschreiben und nicht ins Grundgesetz. Und
also Familienverfahrensgesetz,
ja. Und drittens, das, was man jetzt ins Grundgesetz reinschreibt, soll ja noch nicht mal ändern, wann Kinder angehört werden. Also sozusagen, ja, dieser Fall hat zwar diese Dynamik mit in Gang gesetzt, aber das, was jetzt hinten dabei rauskommt, hat eigentlich mit diesem Fall wirklich auf keiner Ebene mehr was zu tun.
Und tatsächlich, man braucht auch eine Zweidrittelmehrheit, ne, um das ändern zu können, denn die ist ja für eine Grundgesetzänderung nötig. Ne?
Ja, genau. Ja, aber die lässt sich natürlich auch mobilisieren, weil man halt sagt, ja, Kinder und so, das ist so ein Anliegen, das sagt ja keiner, ja nee, scheiß Kinder, also die sollen echt mal so, also natürlich ist das irgendwie
das sagt
leicht,
auch Konstantin übrigens nicht.
Leicht irgendwie Mehrheiten dahinter zu versammeln. Aber ja, es ist halt irgendwie einfach Verfassungslyrik und mich stört sowas.
Ja, ich würde da jetzt ganz gerne gegenhalten, aber ich muss offen gestehen, ich habe da nicht so die Werf, wie das manchmal der Fall ist. Deswegen lassen wir das jetzt so einfach mal stehen und kommen jetzt zu Bushido.
Genau.
Haben wir extra noch reingenommen, weil du ja eine Schwäche für Deutschrap hast, die mir ehrlich gesagt ziemlich unerklärlich ist, aber so ist es. Und deswegen reden wir auch gerne darüber, wenn sich Rapper vor Gericht betteln.
Ja, es ist eigentlich bei mir mehr so eine historische Altlast, die ich irgendwie mit mir rumtrage. Ich will Deutschrap immer noch gut finden, aber es geht einfach nicht mehr. Das hat mir auch dieses Verfahren mal wieder vor Augen geführt. Aber wie dem auch sei, wie vielleicht diejenigen von euch, die auch eine gewisse Schwäche für dieses Genre haben, wissen, gibt es Beef zwischen Flair und Bushido und das,
seit wann eigentlich? Vielleicht noch ein bisschen Kontext?
Ja, ich weiß nicht genau seit wann. Ich weiß jedenfalls, dass die früher ja auch durchaus mal dicke waren und hier Carlo Koks und noch irgendwas, was ich jetzt hier nicht sage, zusammen aufgenommen haben und sich da noch ganz gut war. Aber das ist ja auch, das gehört ja alles irgendwie zum Brauchtum dazu, so dieses Befreundetsein, verfeindet werden, dann wieder zurück und so. Und dann hat aber der den in diesem Song irgendwie so genannt und jetzt muss man aber, ne? Also,
und wohnen die beide in Kleinmachnow?
Wo wohnen die?
Kleinmachnow? Ich dachte, Bushido wohnt in Kleinmachnow. So vor Ort von Berlin.
Kann sein.
Bei uns um
kann
die
sein. Kann sein, ja, doch, doch, er wohnt da irgendwo draußen in so einer Villa jedenfalls. Naja, und da wohnt er und hat halt irgendwie diesen Diss-Track veröffentlicht und dann Flair entsprechend natürlich mit seinem eigenen reagiert und zurückgeschossen und darin aber nicht nur Bushido angegriffen, sondern, wie das ja inzwischen ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr so selten ist, halt irgendwie auch seine Frau und seine Kinder, also es sei ja überhaupt fraglich, ob die von ihm abstammen würden, es käme auch der gesamte Kader des SV Werder Bremen in Betracht und
als Vater, genau.
Ja, ja. Und noch so ein paar andere Dinge. Dagegen hat Bushido jetzt geklagt. Und das finde ich schon auch eine trauriges weiteres Kapitel im Niedergang dieser Kultur irgendwie, dass man jetzt, also früher hat man sich da noch anständig erschossen irgendwie und jetzt, und jetzt geht man wegen sowas vor Gericht. Das ist, erschossen können wir natürlich nicht gutheißen, aber jedenfalls man hat das irgendwie, ich finde, es kommt mir schon albern vor, wenn sozusagen so Leute auf der einen Seite so hart tun und dann, oh, mein Persönlichkeitsrecht wurde verletzt. Also es geht halt nicht gut zusammen, also, entscheidet euch, finde ich. Aber wie dem auch sei, er hat jedenfalls geklagt vom Landgericht München.
Und ja, erfolgreich. Das heißt, er kann Nachahmer sind ihm gewiss, ne? Also wenn man das jetzt künftig öfter so machen kann?
Ja, das, also genau genommen hat nicht er geklagt. Er hätte auch keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Also die an ihn adressierten Beleidigungen sind natürlich von der Kunstfreiheit gedeckt. Da muss man natürlich auch irgendwie den Spezifika dieses Genres Rechnung tragen und auch nochmal der Tatsache, dass er ja vorgelegt hatte und so. Also das wäre sicherlich aussichtslos gewesen. Aber seine Frau und seine Kinder, die sind ja nun irgendwie, da müsste ja vielleicht was anderes gelten und das Gericht sagt, ja, also die auf die Kinder bezogenen Zeilen muss man tatsächlich irgendwie da rausnehmen aus dem Song, die auf die Frau gerichteten nicht, weil sie sich über Instagram, sie hat da, ist da irgendwie so eine Instagram-Personality oder so, auch eingeschaltet hat und Flair als, ich glaube, armes kleines Schweinchen oder sowas in der Art bezeichnet hat und damit hätte sie sich ja quasi in dieses ganze Beleidigungsding irgendwie mit eingeklinkt und dann muss sie es halt auch ertragen, wenn ihr ein paar unschöne Dinge nachgesagt werden. Ist es juristisch, finde ich es jetzt eigentlich ganz überzeugend, aber es ist schon so eine von diesen Materien, was einfach sehr weird ist, wenn Gerichte anfangen, das auf einmal so mit diesem klassischen persönlichkeitsrechtlichen Instrumentarium auseinanderzunehmen, weil wenn man da anfinge, dann würde man, glaube ich, so schnell kein Ende finden.
Das wäre das Ende der Kunstfreiheit auch, ne? Ende
des. Ja, naja, ist halt dann die Frage, wie eng oder weit man das so auslegen würde, aber...
So, aber es geht wahrscheinlich noch in die nächste Instanz, ne? So viel ist schon klar?
No sé, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Muss man, ich meine, Flair hat angekündigt.
Okay.
Na ja, gut, das werden wir sehen.
Richtig.
Machen wir Nachtrag.
Oh, wir sehen uns vorm OLG, Brudi.
Ja.
Okay.
Aber war das zu diesem ganzen...
Das Bereich? War schon alles, ja, genau.
Ja, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie wir die Kurve kriegen zur Datenschutzgrundverordnung.
Ist schwierig.
So ein bisschen schwierig. Jetzt wird es eben wieder nüchterner, aber ja, na gut, ein bisschen glamourös ist auch, weil es geht wirklich um Millionen Bußgelder. Also wir haben es jetzt inzwischen erreicht, also die Datenschutzgrundverordnung ist ja nun schon ein Weilchen in Kraft, aber jetzt werden die ersten Millionen Bußgelder verhängt. Jetzt hat es 1&1 erwischt, den Telefonanbieter, Mobilfunkanbieter, der offensichtlich Datenschutzverstöße begangen hat und ihm ist der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber auf die Schliche gekommen, hat sich das Ganze angeguckt, hat gesagt, Moment, da wurden keine hinreichenden technisch-organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um Datenschutzverstöße im Callcenter zu unterbinden, ja, und dann buff 9,5 Millionen Euro Bußgeld.
Ja, man muss vielleicht auch erzählen, wie der Fall geführt hat. Das ist nämlich bemerkenswert, was für Kreativität manche Leute entwickeln.
Nee, übrigens gar nicht so bemerkenswert. Ne? Da hat also offensichtlich einfach eine Frau angerufen, ne, beim Callcenter und hat unter Angabe des Namens ihres Ex und seines Geburtsdatums seine neue Telefonnummer rausbekommen. Ja. Ist schon eine... Also
da muss man schon ein paar einsame Abende mit Rotwein verbracht haben.
Bevor man man muss auch eine gewisse Persönlichkeitsstruktur an den Tag legen und man muss eben beim Callcenter dann auch tatsächlich Erfolg haben und das finde ich schon ein Ding.
Ja, hat geklappt. Sie hat die Nummer bekommen und das Ganze ist dann eben irgendwie an den Bundesdatenschutzbeauftragten.
Hat er es wahrscheinlich eskaliert. Ne? Wir wissen gar nicht genau, wie es dann tatsächlich zu ihm kam, aber es spricht viel dafür, dass er gesagt hat, so nicht. Kann ich übrigens auch verstehen.
Ja.
Ja,
kann ich verstehen. Ja, nee, kann ich schon auch verstehen, aber es kommt mir trotzdem hier im Ergebnis arg exzessiv vor, weil also erstens, paar Dinge. Erstmal hat 1&1 irgendwie dann offenbar auf Ansprache hin direkt eingelenkt, gesagt, ja okay, sehen wir ein, wir verschicken jetzt an alle Kunden irgendwie eine Telefon-PIN oder dergleichen und machen das anders. Trotzdem mit 9,5 Millionen Datenschutzmaßstäben, zumindest nach bisherigen Datenschutz-Bußgeld-Maßstäben, ziemlich hohes Bußgeld. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was folgt daraus? Ja, dass man nicht einfach die Nummer seiner Ex-Partner erfragen können soll, kann ich schon nachvollziehen. Aber letztlich wird es auch dazu führen, da du ja bei fast jedem Dienstleister, der irgendwie eine Hotline hat, sind auch irgendwelche persönlichen Daten von dir hinterlegt. Das müssen ja nicht mal sonderlich intime Dinge sein, aber einfach, was weiß ich, dein Name, deine Adresse, dein Geburtsdatum, was du da bestellt hast oder in welchen Tarif du da eingebucht bist oder so. Also ein paar Sachen sind da ja definitiv. Das heißt letztlich, wenn man dem Folge leisten wollte, müsste im Grunde genommen überall jetzt so eine Telefon-PIN vergeben werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwo in einer Hotline anrufe, erstmal eine halbe Stunde warte und dann so, okay, jetzt bitte Ihre Telefon-PIN, die habe ich im Zweifelsfall nicht. Ja, also es ist schon auch so ein bisschen die Kategorie Verkomplizierung des Alltags durch Datenschutz, die ich immer hier so beweine.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es schon wirklich ein Ding, was man alles rauskriegt als Dritter, als offensichtlich nicht Berechtigter, ja, denn das dürfte in diesem Fall klar auf der Hand gelegen haben, was man da alles an Informationen rauskriegt, bin ich auch immer wieder überrascht.
Ja, ne, es ist so eine doppelt absurde Anfrage. So erstmal halt mit einer Frauenstimme, also sie ist ja offensichtlich nicht er. Und dann auch noch so, haben Sie mal meine Handynummer? Also, irgendwie hätte man sich jetzt als wacher Callcenter-Mitarbeiter vielleicht auch mal überlegen können, dass das so nicht stimmen kann.
Du musst dich übrigens auch gar nicht als ihr ausgeben. Also ich mache das jetzt regelmäßig, also für meine Eltern, das kann ich mal offenlegen, habe ich auch schon einiges erreichen können, nur durch Name und Geburtsdatum. Und ich mache das natürlich alles nur im Sinne von meinen Eltern. Aber es gibt natürlich auch, ich denke auch jedes Mal, ist ja schon wirklich ganz schön schräg, wen könnte man hier so richtig in die Pfanne hauen? Wann hast du Geburtstag nochmal?
Erzähl ich dir nachher.
Okay.
In die Rubrik würden dann zum Beispiel auch noch ein paar also juristisch, die 1&1 will dagegen vorgehen, juristisch ist halt so ein bisschen die Frage, ja, der 32 DSGVO verlangt halt technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten und so rein objektiv betrachtet müsste man wohl sagen, diese Maßnahme ist relativ unzureichend, weil irgendwie Name und Geburtsdatum sind halt so leicht in Erfahrung zu bringen, dass es halt keinen vernünftigen Schutz gewährt. Wenn man das also vom Ende her gedacht betrachtet, dann müsste man sagen, ja, es ist auf jeden Fall mal ein Verstoß, dann kann man vielleicht noch über die Höhe des Bußgeldes reden. Man könnte aber natürlich auch sagen, der Standard ist mehr der praktizierte Standard. Und wenn das halt nun mal so ist, dass derzeit doch noch ziemlich viele Hotlines das so machen, und ich weiß nicht genau, wie viele, aber mir scheint doch einige, also ich habe zumindest auch nicht für alles, wo ich anrufe, eine Telefon-PIN, dann könnte man halt auch vielleicht argumentieren, möglicherweise ist das ja sozusagen der Standard des 32 DSGVO, der zählen.
Naja, 1&1 ist jetzt übrigens das einzige Telefonunternehmen, also das erste, glaube ich, das das jetzt anbietet. Ich glaube, ab dem 16. ist das jetzt irgendwie der Fall. Also es kommt eine neue Ära auf uns zu. Vielleicht auch nochmal zur Höhe des Bußgeldes, das ist ja das, was hier juristisch total interessant ist. Denn die sagen natürlich, es ist total unverhältnismäßig, es war ein Einzelfall, ja, was sollen wir hier 9,5 Millionen zahlen, nur weil eine Frau zu dämlich war und das nicht, was sie hätte tun sollen, ablehnen sollen, diese Informationen, ja. Und da muss man sagen, das ist jetzt gerade Sinn und Zweck von der Datenschutzgrundverordnung. Das war ja einer der wesentlichen Dinge, die neu geregelt wurden, war ja die Höhe der Bußgelder zu erhöhen und sehr schmerzhaft zu machen. Es soll einen abschreckenden Effekt haben. Ja, und das ist genau das Dilemma, in dem sich sozusagen das hier befindet. Ne? Also wir werden jetzt, bisher waren die Datenschutzbehörden auch noch sehr zurückhalten. Ne? In Großbritannien sieht die Sache anders aus. Da wurden auch schon dreistellige Millionen Bußgelder abgefragt. Aber jetzt scheint es eher auch loszugehen, weil man denkt, so na, inzwischen ist ja schon Weichen in Kraft. Mai ja. 2018, ne?
Ja. Ja, also was dann auch unter diese Überschrift fällt, sind zum Beispiel diese ganzen Passwort-Zurücksetzfragen, so Geburtsname ihrer Mutter oder so, da könnte man ja auch sagen, na, der ist mit vertretbarem Aufwand vielleicht auch noch zu recherchieren. Das ist also vielleicht auch nicht sicher genug, müsste man dann also mal in einem nächsten Schritt hinterfragen. Und ja, ich kann das Anliegen schon nachvollziehen. Ich sage ja nur, wenn du einen Kunden hast, der 75 ist, seine vor 10 Jahren mal verschickte Telefon-PIN nicht mehr hat, am besten auch noch umgezogen ist, sodass also auch seine Adresse nicht mehr zur Verifizierung des Ganzen dienen kann, dann wird das echt ein ganz schöner Behördengang auf einmal, beim Callcenter überhaupt noch klarzustellen, dass du bist. Also die Dinge werden umständlicher, man kann das okay finden, kann sagen, das ist gerechtfertigt unter Datenschutzgesichtspunkten, aber es ist jedenfalls dann irgendwie schon auch ein Preis, den man eben zahlt.
Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt mal zu diesem Thema belassen und jetzt endlich mal zum Park Ohrendorf kommen.
Wir haben noch ein drittes Mikro.
Ja, genau, das müsste man jetzt an dieser Stelle mal organisieren. So. Ach so, jetzt... Sie brauchen die, das Gelbe, oder was?
Hallo. Geht das?
Ja. Okay, hört man dich?
Ja, man hört dich. Ich glaube, man hört mich.
Ja, hallo Marc, wir haben dich ja schon mal kurz angekündigt, können das aber auch noch mal ein bisschen länger tun. Du, wenn wir sozusagen als Mensch, der Podcast macht, hört man natürlich auch immer gerne viele andere Podcasts, vor allen Dingen auch aus dem eigenen Bereich und ja, da gibt es einen von dir, Irgendwas mit Recht heißt der. Mhm. Und ich dachte, also erstens höre ich den einfach generell gern, ich finde den einfach cool. Hörempfehlungen übrigens auch an euch alle. Und zum anderen dachte ich, es passt hier aber vielleicht auch thematisch ganz gut rein, weil was du machst, ist ja im Prinzip mit allen möglichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen des juristischen Arbeitens, Lehrens und Lebens zu reden und so ein Bild davon zu zeichnen, was man halt irgendwie alles machen kann mit diesem Fach. Und da jetzt hier geschätzt über 100 Leute sind, die alle gerade durch diese Knochenmühle gehen oder vor kurzem gegangen sind oder gerade noch so durchgedreht werden und ich mich auch noch lebhaft erinnern kann, wie irgendwie nervenraubend das sein kann, dachte ich, vielleicht kannst du dann etwas, ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels aufzeigen.
Ja, sehr gerne. Das war auch die Idee. Also ich habe mich selbst für den Anwaltsberuf entschieden, aber natürlich mir auch einige Gedanken gemacht. Damals, als der Podcast gestartet ist, die Frage, was kann man mit Jura eigentlich alles machen? Und viele sehen den normalen 3- oder 4-Klang, ja, also Richter sein, Staatsanwalt sein, Verwaltungsbehörde oder eben Anwaltschaft. Aber da gibt's ja noch sehr viel mehr da draußen. Und so kam dann vor einigen Jahren das Ganze auf. Die Universität Köln, das Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren, hat das dann mit aufgegriffen, fand die Idee sehr gut. Und so unterhalten wir uns jetzt mit spannenden Menschen, die im weitesten Sinne irgendwas mit Jura, irgendwas mit Recht machen. Ihr würdet ja sozusagen auch darunter fallen.
Ja, finde ich auch, ne? Kann man so sagen.
Ja, definitiv. Und das Ganze soll zum einen die Studienmotivation erhöhen, dass ihr sozusagen wisst, was ihr nachher alles machen könnt, vielleicht auch abseits der ausgetretenen Pfade, gleichzeitig aber auch Kontakt herstellen zu potenziellen Arbeitgebern, dass man da schon mal einen ersten Einblick bekommt, wie denn das eigentlich in der Praxis eigentlich alles abläuft.
Ja, vielleicht mal eine Frage vorweg, weil das ja irgendwie leider die Frage ist, wo man sich so dran gewöhnt, die immer zu stellen. Wie sieht's eigentlich mit den Noten aus? Also ist alles, was dann jetzt gleich folgt, nur interessant für Leute, die zweimal 9,0 oder mehr haben oder nicht?
Nennt man vielleicht für Nicht-Juristen Prädikatsexamen, ne? Ist ja auch so eine schöne wolkige Umschreibung.
Genau, das ist das Damoklesschwert, was bei vielen Studierenden ab dem spätestens 2. Semester irgendwo schwebt und dann geht man zum Repetitor, bereitet sich lange auf sein Examen vor und dann irgendwann, um in dem Bild zu bleiben, segelt das ab und man hat es dann entweder geschafft oder nicht und für viele ist dann vermeintlich das Leben zu Ende, wenn man unterhalb der 9 Punkte geblieben ist. Ich kann aus meiner Erfahrung mit den Studierenden, die wir beraten, aber auch mit den Kanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, das ist lange nicht mehr der Fall. Ich glaube, Arbeitgeber, auch die Gerichte, da weiß man es ja auch, rücken immer mehr von diesem Doppelprädikat ab. Manche sagen dann beide Examina zusammen 17 Punkte, andere sagen, hör mal, komm erst mal vorbei, wir brauchen eine gute Personality, die für uns arbeitet, die die Rolle ausfüllt. Denn letztlich ist dann ja auch das Anwalt sein, Richter sein, wofür auch immer man sich entscheidet, mehr als die reine juristische Kompetenz. Die ist natürlich sehr wichtig, aber heutzutage braucht es eben auch andere Fähigkeiten.
Ich kann mich, glaube ich, erinnern, der Münchhausen, der ja jetzt auch keine ganz, also dass man natürlich...
Der Münchhausen ist auch schön.
Ja, der musste gleich nochmal erklären, wer das genau ist, aber jedenfalls der jetzt keine ganz kleine Kanzlei betreibt, wo man jetzt also vielleicht schon vermuten könnte, dass die eigentlich zum Kreise derer zählt, wo man eben mit Doppelprädikat oder Vergleichbarem anrückt, der meinte eigentlich, ihm seien die Noten egal, war das nicht so, hat er das nicht erzählt bei dir?
Genau, also vielleicht kurz zur Einordnung, Ernst von Münchhausen ist Anwalt in Berlin, macht da hauptsächlich Mietrecht, hat natürlich viel mit dem Baron von Münchhausen immer mal wieder, wird er damit konfrontiert, stammt auch aus seiner Familie und der genau hat gesagt, also ich brauche keine Noten, ich brauche Persönlichkeiten, ich brauche Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, ich brauche Menschen, die meine Mandanten verstehen, die in der Kanzlei sich gegenseitig verstehen und der hat zum Beispiel im Podcast dann irgendwann mal gesagt, nee, also Noten, mein Gott, komm vorbei und wir sprechen erstmal miteinander.
Aber sind das sozusagen die seltenen glücklichen Ausnahmen, wo dann irgendwie drei Leute unterkommen, aber irgendwie der Rest muss sich halt dann doch mit den Verhältnissen bescheiden, wie sie sind, oder?
Also meines Erachtens nicht. Es gibt bestimmt noch ein oder zwei Wirtschaftskanzleien, die sagen, wir brauchen unbedingt das Doppelprädikat, aber ohne jetzt Namen zu nennen, kenne ich auch bei den ganz großen Menschen, die dort arbeiten, die nicht mit zwei neuen Punkte-Examen dort auch reingekommen sind und da hervorragende Arbeit machen. Ja. Also am Ende des Tages...
Da übrigens eine kleine Anekdote, nur weil ich mir lange Zeit für die FAZ, also für die Tageszeitung, den Kanzleimarkt gecovert habe und natürlich auch mit etlichen Managing-Partnern immer gesprochen habe und die haben immer natürlich nach außen gesagt, Prädikat, wir nehmen nichts anderes, das sind wir unseren Mandanten schuldig, die rufen ja auch hohe Stundensätze ab, na klar müssen die es sagen, aber dann, wenn eine Flasche Wein geöffnet wurde, ne, dann haben sie auch mal gesagt, naja, ist eben auch schwierig und finden wir nicht immer und nehmen dann auch gerne, also auch Nicht-Prädikatsstudenten können eben Top-Juristen sein.
Wenn
man
sich so richtig knechten lässt, dann nehmen wir auch mal mehr als Doppelprädikat.
Naja, weiß ich gar nicht.
Weiß ich
nicht unbedingt. Also vielleicht hat man ja in mancher Kanzlei auch erkannt, dass man selbst mit zwei 12-Punkte-Examina nicht unbedingt so gut ins Team passen muss, ja, weil es eben auch noch andere Fähigkeiten gibt. Den umgekehrten Fall gibt's ja auch. Und meine Erfahrung ist, dass da vielleicht die Recruiting-Prozesse und die entsprechenden Skills, auf die man schaut, auch einfach breiter geworden ist und man noch nicht mehr ganz so viel wie vielleicht noch früher auf diese eine Note nur reduziert wird als Person.
Ja, also über das Studium und sozusagen die Art und Weise, wie diese Note zustande kommt, könnten wir hier auch in Länge und Breite reden. Ich habe dich vorher schon mal kurz darauf angesprochen, du meintest, das wäre ein Trauerspiel. Willst du dazu zwei Sätze eben noch loswerden, bevor wir dann auf ein paar Berufsbilder eingehen?
Ja, das war im Zusammenhang mit der Anwertung des Schwerpunktbereichs gerade. Also wir sehen viele Studierenden, die eben sich über den Schwerpunkt vor allem dann identifizieren mit dem Studium. Und da die Justizministerkonferenz gerade darüber nachdenkt, dass, sollten wir nochmal darauf zurückkommen, vielleicht dann auch kurz, darüber nachdenkt, das entsprechend zu entwerten, auszukoppeln, wie auch immer. Es gibt da noch verschiedene Vorschläge. Empfinde ich persönlich als Trauerspiel, weil das eben viele Studierende weniger sich mit der Sache identifizieren lässt, als sie müssten oder als sie könnten. Ja, da könnte man auch viel tun dafür, dass die Motivation hoch bleibt und dann am Ende des Tages auch wieder, weil klar, mit höherer Motivation bessere Noten, bessere Examina dabei rumkommen bei den Leuten.
Ja, das hatten wir übrigens eingangs bei den Themen angekündigt und dann ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber natürlich nur, weil es thematisch viel besser hier reinpasst. Also dieser besagte Beschluss der Justizministerkonferenz, ich weiß nicht, ob ihr den schon zur Kenntnis genommen habt oder nicht, aber der sieht jedenfalls vor, dass künftig die Note des Schwerpunktbereichs nur noch getrennt ausgewiesen werden soll von der Note im staatlichen Teil. Bisher gibt es ja quasi so drei Zeugnisse, einmal staatlicher Teil, einmal Schwerpunktbereich und einmal Gesamtnote und das war zumindest möglich, einfach nur die Gesamtnote vorzulegen, das soll halt künftig nicht mehr gehen. So tragen sie es zumindest an das Bundesjustizministerium heran. Die müssen diesem Vorschlag nicht folgen, aber es hat natürlich ein gewisses Gewicht, wenn die Justizminister der Länder das so sehen. Und das wäre natürlich irgendwie schade, weil es halt quasi dem noch am ehesten individualisierbaren Teil der Juristenausbildung ein bisschen vielleicht den Stellenwert ein bisschen herabsetzen würde.
So, nachdem wir jetzt das ganze Studium so runtergemacht haben, ja, kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum Jura eigentlich richtig geil ist und weshalb wir übrigens natürlich auch diesen Podcast machen, ne? Weil ich finde übrigens, wir sind ja auch immer umgeben von ganz vielen Leuten, die mit Jura nicht sagen, sie können mit Jura nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber tatsächlich, also in der Redaktion hören wir das immer regelmäßig, ich jedenfalls, aber ich denke immer so, das ist natürlich totaler Quatsch, weil es gibt ja kaum etwas, was mehr mit dem normalen Leben zu tun hat, als Jura, ne? Also wir hatten im Grunde genommen jetzt auch hier schon in Sendungen und in vielen früheren, also immer so ganz alltagstaugliche Situationen, ja, wo es eigentlich wirklich gut wäre, wenn man mal ein bisschen juristische Kenntnisse hätte, ja, und wo die Zusammenhänge vielleicht ganz andere sind, wenn man ein bisschen mehr weiß, ja. Also insofern ist unser ganzer Podcast immer ein Werbeblock dafür. Aber jetzt nochmal an dich die Frage, was kann man Tolles, nachdem man sich durch diese Knochenmühle gewälzt hat, damit anfangen?
Ich glaube, das ist erstmal eine ganz individuelle Entscheidung, aber mal, vielleicht erstmal im Groben eine Antwort und dann eine etwas spezifischere. Also im Groben hatte ja jeder mal, bevor er sich für das Fach entschieden hat, eine bestimmte Motivation, das zu tun. Und ich glaube, viele Anwälte, also das Ganze kommt jetzt natürlich aus meiner anwaltlichen Sicht, besinnen sich dann nach dem zweiten Examen wieder drauf zurück und verstehen, ah, dafür habe ich das Ganze auf mich genommen und hier kriege ich Befriedigung aus bestimmten Tätigkeiten. Das wollte ich schon immer machen. Ja, für mich ist das zum Beispiel das Thema Verhandeln. Ich handelt unfassbar gerne und viel, berate in dem Bereich, deswegen bin ich da irgendwann mal angetreten und das ist toll, ja, aber diese Rückbesinnung, die fällt vielen schwer am Ende des Tages, ja. Insgesamt ist es als Jurist natürlich ganz wunderbar und das erzählen mir auch im Prinzip alle Gäste im Podcast, dass man so ein bisschen die kleinen Stellschrauben und die Rädchen, wie sie ineinander greifen, sei es in der Politik oder in der Gesellschaft, dass man die auch besser versteht, weil man am Ende des Tages einen anderen Blick auf die Dinge bekommt. Und oftmals ist ja Jura oder sind Gesetze einfach nur die bestmögliche Regelung für die meisten Menschen in einem Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und das macht natürlich vielen Spaß, wenn man da auch das einordnen kann.
Hattest du unter deinen Gästen jemand, wo du in besonderer Weise dachtest, Mann, das ist aber irgendwie mal eine sozusagen unkonventionelle, aber coole Idee, was man mit diesem Fach so machen kann?
Vielleicht gar nicht so unkonventionell, aber sehr, sehr beeindruckt war ich von Frau Professor Belser aus Fribourg in der Schweiz. Frau Professor Belser berät Nationen, die in einer Verfassungskrise stecken, zum verfassungsgebenden Prozess, macht dort also im Prinzip die Verfassung, ja, und schaut sich an, wie funktioniert das? Das war damals zum Beispiel in Sri Lanka, das Beispiel, was sie dort erzählt hat. Wie funktioniert das im Westen? Welche übergreifenden Themen funktionieren für uns gut und wie kann man die implementieren in einem solchen Staat? Natürlich immer unter Berücksichtigung der dortigen Besonderheiten, also dass es verschiedene ethnische, religiöse Gruppen gibt, ja, vielleicht einen Militärputsch gab und so weiter. Das Ganze dann runterzubrechen ist sehr, sehr schwer. Das hat mich sehr stark beeindruckt, vor allem die Situation, als ich sie in unserem Gespräch fragte, ja, okay, jetzt haben Sie das da alles so gemacht. Mit wie vielen Menschen waren Sie denn da? Sie haben eben die ganze Delegation beschrieben und dann sagte sie in einer beeindruckenden Bescheidenheit, naja, zwei Kollegen und ich. Und das war klasse.
Ja, die kleinste Nationalversammlung aller Zeiten. Ja. Dann vielleicht auch noch unter der Überschrift, was man mit diesem Fach so machen kann. Ein Stichwort, was ja irgendwie dann dauernd fällt, ist Legal Tech. Ist das, also wie sehr ist das ein Buzzword? Wie sehr ist es irgendwie wichtig und zukunftsprägend? Was meinst du?
Also im Buzzword ist es wahrscheinlich 10 von 10 aktuell. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Es gibt auch viele, viele gute Anwendungsfälle dafür. Stichwort Zugang zum Recht. Verbraucher kennt ihr vielleicht auch, wenigermiete.de, Flightride und Konsorten. Ja, also bestimmte Tools, die auf einen ganz bestimmten Anwendungsfall gebaut sind, dort viel automatisieren. Es gibt auch Kanzleien, die in den größeren aktuellen Prozessen damit arbeiten. Also auch in, ich sag mal, Masseverfahren, die aber ursprünglich eine Großkanzlei dann sind. Eine davon sitzt in Berlin, ist ganz bekannt, macht gerade auch was gegen den entsprechenden Automobilhersteller hier, was alle natürlich mitbekommen haben. Also es gibt Einzelanwendungsfälle momentan und die werden automatisiert durch Legal Tech Tools. Fällt dadurch die anwaltliche Beratungstätigkeit weg? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sich einiges konsolidieren auch in Zukunft und im Bereich für Verbraucher sehe ich da gerade die größten Chancen, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch in Großkanzleien, in Wirtschaftskanzleien Einzug finden wird. Und dort glaube ich nicht unbedingt, aber das ist meine persönliche Ansicht, dass es zum Wegfall führen wird von Arbeitsplätzen, von Anwälten. Also der Robo-Lawyer in solch komplexen, dynamischen Umgebungen ist noch pretty far down the road. Aber die Anforderungen an Studierende und dann halt auch an Berufseinsteiger und letztlich auch an die Anwälte, die schon in der Praxis sind, die ändern sich. Ja, also vielleicht fällt die ein oder andere Nacht in der Due Diligence Aktenwälzen weg, weil das dann in Zukunft ein Programm für einen macht. Dann muss man aber eben andere Tätigkeiten ausfüllen.
Was macht denn eigentlich einen guten Anwalt aus?
Also erstmal Mensch zu bleiben.
Ach ja, ja, das sind wir.
Selbstverständlich.
Was sind Juristen auch, ne? Das muss man deutlich sagen.
Ja, ja, auch wenn es vielen nicht so vorkommt, ja, weil man vielleicht sich in seinem juristischen Kauderwelsch auch mal verliert. Das passiert ja sicherlich auch mal. Aber wir sind am Ende des Tages als Anwalt ja auch immer Übersetzer. Übersetzer für die Interessen unserer Mandanten, Übersetzer letztlich auch mit der Gegenseite oder da zumindest irgendwo Verbindungsstück, ja, dass man sich auch mit dem Anwalt auf der Gegenseite entsprechend versteht, in dem Sinne, dass man zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dieser, ich sag mal so aus Suits, ja, und diesen ganzen großen Serien stammende Stereotyp, dass jetzt hier die Leute hart auf den Tisch hauen und sich andauernd anschreien, das wird auch zunehmend die Seltenheit in der anwaltlichen Praxis. Also es wird viel kollaborativer, man arbeitet regelmäßig zusammen, man sieht sich ja meistens auch 2, 3, 4 mal, wenn man in einem entsprechenden Rechtsgebiet tätig ist. Also dementsprechend so eine immer basierend auf starken juristischen Fähigkeiten, aber auch immer dann darauf aufbauend, so ein Gefühl für die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu haben, aber auch auf der persönlichen Ebene ein Gefühl zu haben für den Mandanten, auch fürs eigene Team. Ja, wenn man entsprechend im Team agiert, sei es jetzt als junger Associate oder als eher erfahrener Anwalt, dass man da auch entsprechende Führungsaufgaben wahrnehmen muss, auf die man ja auch nicht so vorbereitet wird im Studium. Viele entscheiden sich dann nachher für die Selbstständigkeit oder Teil einer Wirtschaftskanzlei, haben aber natürlich diese ganzen Skills im Studium nie gelernt und das lernt man dann eben on the job. Und ich glaube, die werden auch weiterhin sehr wichtig bleiben, wenn nicht sogar wichtiger werden.
Und worauf achtet denn jetzt so ein von Münchhausen, wenn er jetzt sagt, komm einfach rein, ich achte drauf, dass es auch menschlich passt. Will er mit denen einfach nur ein Bier trinken können oder worauf gucken diese Leute?
Also worauf Münchhausen achtet, kann ich natürlich so genau nicht sagen, aber vielleicht eher ein bisschen genereller, worauf wird geachtet? Ich glaube, der Personal Fit ist das Buzzword, was man an der Stelle immer wieder hört und da ist auch viel dran. Dass man ins Team passt und darauf solltet ihr auch achten. Also dass ihr natürlich inhaltlich, fachlich ins Team passt, aber auch von den entsprechenden Vorstellungen, wie denn so der Arbeitsalltag aussieht, wie man gemeinsam arbeitet, wer welche Rolle im Team ausfüllt. Dass man auch den Eindruck hat, man kann mit den Leuten lange Nächte zusammensitzen, weil die werden vorkommen. Also wir machen nicht alle 9-to-5 jetzt mittlerweile, so ist es auch nicht, aber dass man dann doch auch auf einer persönlichen Ebene gut zurechtkommt und dass man vielleicht auch einen Mentor in seinem Team hat und umgekehrt derjenige, der eben aussucht, sucht auch oftmals jemanden, an den er was weitergeben kann. Und das ist eine Frage von Personal Fit und auch einfach von Gemeinsamkeiten, die man hat in der Persönlichkeitsstruktur, in der Arbeitsweise, aber auch abseits des Büros vielleicht, hier und da mal.
Du hast ja eben gesagt, dass Verhandlungsführung, Verhandlungsstrategie irgendwie so dein Beritt ist. Das ist ja eine Frage, die sich in verschiedenen Zusammenhängen stellt, insbesondere auch dann, wenn man irgendwo einen Job anfängt. Da ist es eigentlich meistens ziemlich entscheidend, weil was man da liegen lässt, das holt man später selten wieder rein. Hast du ein paar Tipps an die Leute hier vielleicht, worauf man da so achten sollte?
Das ist natürlich immer das, was alle wissen wollen, klar. Es ist gar nicht so unterschiedlich wie in normalen Verhandlungen. Gehaltsverhandlungen sind natürlich eine Sonderform, weil ihr für euch selber verhandelt und das fällt vielen schwer. Generell gilt aber in Verhandlungen erstmal, Vorbereitung ist die halbe Miete. Bedeutet, also gibt auch viele Studien zu, wenn ihr euch gut auf eine Verhandlung vorbereitet, werdet ihr mehr rausholen. Das ist relativ trivial. Das macht die Wissenschaft hat es festgestellt, in rein distributiven Verhandlungen, also da, wo es nur darum geht, sich zu optimieren, bis zu 80% des Verhandlungsergebnisses aus. Bereitet euch also vor. Was bedeutet das auf Gehaltsverhandlungen bezogen oder auf Jobverhandlungen? Research, ja. Schaut euch an, wie ist die Kanzlei aufgebaut? Was hat der Partner, bei dem ihr euch bewerbt, früher gemacht? Was suchen die ganz genau? Das bedeutet aber auch vielleicht...
Wo wohnt er? Geht es soweit?
Ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich würde dann auf der professionellen Ebene bleiben. Aber geht vielleicht auch nicht da, wo ihr unbedingt mal landen wollt, zuerst hin. Ihr müsst das ja auch üben, ja. Sammelt ein paar Fragen in anderen Vorstellungsgesprächen, wo ihr vermeintlich nicht ganz so interessiert seid, dass ihr so ein Gefühl für die Situation kriegt und euch dann auch bestmöglich präsentieren könnt. Genauso wie in allen anderen Verhandlungen gilt in Gehaltsverhandlungen auch, Stärkesignale zu senden und Schwächesignale zu vermeiden. Also bedeutet, man soll sich natürlich Gedanken darüber machen, ganz konkret, was sage ich da eigentlich? Wie trete ich auf? Wie antworte ich auf die Standardfragen? Was möchte ich gerne vermeiden? Bis hin zu, wie erscheine ich da? Äußeres Erscheinungsbild natürlich auch wichtig, ja, dass man das Ganze vielleicht auch mal durchspielt. Und dann habt ihr als Kandidat natürlich eine Situation, aus der ihr dann selbstbewusst auch am Ende des Tages fordern könnt. Was fordert ihr? Meines Erachtens, das gilt vielleicht auch nicht nur für juristische Verhandlungen, sondern generell auch für nicht-juristische, konzentrieren sich dabei viele Verhandler zu sehr auf monetäre Aspekte. Ja. Wenn man sich anschaut, worauf Leute anspringen, dann ist das, bevor sie den Job anfangen, Geld und Prestige, also der Name der Kanzlei oder allgemein der Name des Arbeitgebers. Aber wenn man dann drinsteckt, spielen andere Faktoren eine ganz große Rolle. Ja. Beispielsweise gibt es vielleicht den einen oder anderen, der gerne mehr Urlaubstage hätte. Vielleicht mag der ein oder andere gerne einen Tag die Woche zumindest die Option haben, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, naja, ich wollte schon immer mal die und die Fortbildung machen. Ich wollte mal, weiß ich nicht, nach Harvard mir mal das Verhandlungskurriculum dort anschauen, weil um beim Thema Verhandlungsmanagement zu bleiben. Sowas mag ja der Arbeitgeber auch mal mittragen. Vielleicht nicht komplett, aber den Flug. Ja. Gleichzeitig sendet ihr ein tolles Signal, wenn ihr so ein Fortbildungsangebot wahrnehmen wollt, dass ihr natürlich auch in die Zukunft bereit seid zu investieren. Also long story short, ich würde den Kuchen versuchen größer zu machen, würde schauen, was sind die Interessen der Gegenseite, was suchen die eigentlich für eine Persönlichkeit und dann schauen, wie man da bestmöglich gegenseitig voneinander profitieren kann, damit ihr dann nachher auch zufrieden zusammenarbeiten könnt im Alltag.
Prima, also herzlichen Dank an dich, lieber Marc. Vielen Dank an die Gäste hier. Jetzt sind wir mit unserem Latein tatsächlich am Ende. Wir haben diesmal kein gerechtes Urteil, weil das ein bisschen aus der Rolle gefallen wäre. Aber es gibt, wie gesagt, Pfeffi und Bier. Jetzt gleich noch am Stand der FAZ. Und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ach, du sagst bitte nochmal deinen Spruch. Wo kann man das Abo ziehen?
Ja, in dem Fall jetzt mal faz.net/Einspruch-100, quasi zur Jubiläumsfolge. Das ist die URL, wo ihr euch ein Probeabo klicken könnt, falls ihr noch keins habt und dann auch gleich bei dem Gewinnspiel teilnehmt. Oder wenn ihr schon eins habt, dann eben einfach trotzdem ausfüllen. Dann verändert sich an eurem Abo-Status nichts. Aber ihr nehmt ebenfalls an dem Gewinnspiel teil. Und ja, den ganzen Rest kennt ihr, blogs.faz.net/Einspruch. Da könnt ihr gerne eure Kommentare hinterlassen. In der lila-weißen Apple Podcast App könnt ihr uns Sternchen geben und jetzt könnt ihr mit nach unten kommen und noch einen mit uns trinken.
Eine schöne Restwoche. Ciao.